ARD.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast. Ich bin David Alf und präsentiere euch heute eine brandaktuelle Folge, nämlich aus aktuellem Anlass. Die EU-Kommission hat nämlich ganz offiziell das Verbrenner ausgekippt. Dass das so kommen würde, ist schon vor ein paar Tagen durchgesickert, aber jetzt ist es sozusagen amtlich und wir kennen die Details. Viele in der Autoindustrie hatten sich das Aus vom Verbrenner aus ja sehnlichst gewünscht, in der Hoffnung, dass das der kriselnden Branche helfen und Jobs sichern kann. Aber geht die Gleichung auf? Verbrenner gerettet, Autoindustrie auch? Es gibt Leute, die sagen, das, was die Kommission davor hat, bringt der Industrie gar nichts. Möglicherweise schadet es ihr sogar. Wir schauen uns in dieser Folge an, was die EU-Kommission genau vorgeschlagen hat. Und by the way, entschieden ist noch gar nichts. EU-Parlament und die EU-Länder müssen noch zustimmen. Und wir reden darüber, was das für die Autoindustrie, aber auch für uns alle bedeutet. Für unsere Wirtschaft zum Beispiel oder wenn wir uns ein neues Auto zulegen wollen. Ich bin David Alf und spreche schon die ganze Zeit von wir. Dabei ist Anna Planken heute gar nicht da. An ihrer Stadt dafür diejenige aus dem Plus-Minus-Team, die die absolute Autoexpertin ist, die gefühlt, vielleicht sogar real, die ganze Nacht durchgemacht hat, um durch diesen Wust der Informationen sich zu wühlen und einen Überblick zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sie ihn hat. Geli Hensoldt. Hi Geli.
Hallo David.
Also, die EU-Kommission hat in Brüssel ganz offiziell das Aus des sogenannten Verbrenner-Aus verkündet. Erstmal grundsätzlich, was heißt das genau, das Aus vom Verbrenner-Aus?
Also ich glaube, wir müssen erstmal noch einen Schritt zurück machen und uns mal ganz kurz anschauen, was die EU eigentlich ursprünglich mal beschlossen hatte. Sie hatte nämlich eigentlich mal festgelegt, dass Neuwagen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Und es wäre dann eben ein faktisches Verbot für neue Diesel- und Benziner gewesen, weil klar, die verbrennen fossile Kraftstoffe und sind damit eben nicht CO2-neutral. Wohlgemerkt, es ging dabei nicht um alte Verbrenner, also nicht um die, die schon auf den Straßen rumfahren. Die hätten auch nach 2035 uneingeschränkt weiterfahren dürfen, aber ab 2035, so waren die Vorgaben der EU bisher, sollten alle Hersteller, also egal ob Mercedes, BYD, VW oder Ford, eben nur noch neue Fahrzeuge auf den europäischen Markt bringen dürfen, die kein CO2 mehr ausstoßen. Also 100% CO2-neutral, null Emissionen. So, genau das will die EU jetzt anders regeln, hat zumindest die EU-Kommission jetzt so vorgeschlagen. Sie sagen, bis 2035 sollen 90% verpflichtend werden. Also 90% CO2-Reduktion im Vergleich zu den Werten aus dem Jahr 2021. Das ist eben dieses Referenzjahr 2021, was Sie gewählt haben. Also nicht mehr 100%, sondern nur noch 90%. Aber die restlichen 10%, die müssen laut Infos von der EU-Kommission an anderer Stelle ausgeglichen werden. Ist ein bisschen kompliziert, darüber sprechen wir jetzt gleich nochmal ausführlich.
E-Autos wurden uns ja jetzt eigentlich jahrelang angepriesen als das Nonplusultra auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Hat sich daran jetzt was geändert?
Also das muss man in dieser ganzen Diskussion über Verbrenner, Verbrenner aus und aus vom Verbrenner aus nochmal ganz, ganz deutlich sagen. E-Autos werden auch in Zukunft die wichtigste Zukunftstechnologie bleiben. Nach allem, was man heute weiß. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagt auch die EU-Kommission und das sagt auch ein Großteil der Experten und der Verantwortlichen in der Autoindustrie. Also die Zukunft im Verkehr, die ist größtenteils batterieelektrisch. Aber, und es war den EU-Kommissaren, die Entscheidung vorgestellt haben, ganz wichtig, man will eben trotzdem offen für alle Technologien sein. Also eben auch für andere Technologien als die batterieelektrische.
Um welche anderen Technologien geht's da?
Also neben den, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Verbrennern reden wir über sogenannte Plug-in-Hybride. Das sind Autos, die zwei Motoren haben, ein Verbrenner und ein E-Motor. Und die können eben mit Kraftstoffen betankt werden und mit Strom geladen werden. Und wenn sie mit Benzin fahren, dann stoßen sie CO2 aus und wären deshalb eigentlich nach 2035 verboten gewesen. Aber nach den Plänen der EU-Kommission können sie jetzt eben auch nach 2035 weiterverkauft werden. Und es geht auch noch um Autos mit sogenannten Range Extendern, hast du vielleicht schon mal gehört. Das sind E-Autos, die zusätzlich so einen kleinen Verbrennermotor haben, der die Batterie im Auto nachladen kann, damit die Autos einfach längere Strecken fahren können. Die emittieren auch CO2, sind aber trotzdem auch weiterhin erlaubt. Aber jetzt kommt das große Aber.
Wie sieht dieses aber aus?
Ja, also unterm Strich, das habe ich ja gerade schon mal angeteased, müssen die Hersteller das, was ihre Fahrzeuge lokal ausstoßen an CO2, eben an anderer Stelle wieder einsparen, sodass unterm Strich der CO2-Ausstoß eben doch um 100% reduziert wird. Wichtig ist da, die CO2-Grenzwerte, die die EU festgelegt hat, die beziehen sich immer auf die gesamte Flotte eines Herstellers, also auf alle Autos, die der im Jahr verkauft. Also machen wir mal ein Beispiel. VW verkauft 2035 Autos und insgesamt müssen alle diese Autos 90% weniger CO2 emittieren wie 2021. Das ist einfach das Jahr, das man da als Referenz, als Basis gewählt hat. Und die 10% an CO2, die dann noch übrig bleiben, damit man auf die 100% kommt, die müssen eben irgendwie ausgeglichen werden, über die gesamte Flotte hinweg.
Okay, und wie genau soll das funktionieren?
Ja, da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, angenommen du bist VW oder irgendein Hersteller, dann könntest du dein Auto aus grünem Stahl bauen. Also bei der Produktion grünen Stahl verwenden. Grüner Stahl, das ist Stahl, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird und klimaneutral oder zumindest emissionsreduziert ist. Und wenn du für die Produktion deines Autos grünen Stahl aus Europa nutzt und auch nur dann bekommst du, ich sag mal, so eine Art Bonuspunkte. Was die bringen, das erkläre ich gleich nochmal. Solche Bonuspunkte kriegst du für grünen Stahl und du bekommst solche Bonuspunkte auch, wenn ein Auto mit E-Fuels betankt wird oder mit Biokraftstoffen.
E-Fuels, das sind diese synthetischen Kraftstoffe, die mit grünem Wasserstoff und CO2 hergestellt werden.
Genau, wie das technisch funktioniert, ist ein bisschen kompliziert, aber wichtig für unsere Diskussion jetzt sind diese Details auch nicht. Wichtig ist nur zu wissen, wenn man diese E-Fuels produziert, dann wird der Atmosphäre eben CO2 entzogen. Und dieses CO2, es wird dann wieder freigesetzt, wenn die E-Fuels im Motor verbrannt werden, also beim Fahren. Und wenn die Autos mit E-Fuels betankt werden, dann gibt's auch Bonuspunkte.
Jetzt kann man an einer normalen Tankstelle momentan noch keine reinen E-Fuels tanken. Wie ist das mit Biokraftstoffen?
Also Biokraftstoffe, die sind schon jetzt im, ich sag mal, normalen Benzin beigemischt, also im E10. Das sind Kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden, also aus Mais oder Raps oder auch aus so Abfallprodukten wie zum Beispiel Speiseöl. Und für diese Biokraftstoffe gibt's eben auch Bonuspunkte.
Aber woher weiß die EU, was ich tanke? Also wie kann die berechnen, ob ich in meinen Verbrenner jetzt fossile Kraftstoffe tanke oder Biokraftstoffe oder E-Fuels?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also man stellt wahrscheinlich jetzt nicht einen Beamten an jede Tankstelle oder an jedes Auto. Also es lässt sich für jedes Auto einfach gar nicht einzeln überprüfen. Stattdessen will man offenbar schauen, wie hoch der Anteil dieser alternativen Kraftstoffe insgesamt auf dem Markt ist. Und anhand dieses Werts sollen dann eben auch diese Bonuspunkte vergeben werden. Es gibt noch mehr Bonuspunkte, also sogar ein bisschen mehr als Bonuspunkte. Es gibt noch sogenannte Supercredits. Klingt ziemlich gut und die gibt's für, ja, find's ein bisschen so nach Computerspiel, muss man auch mal Supercredits sammeln, genau. Und diese Supercredits, die gibt's für besonders kleine E-Autos, die in der EU produziert werden. Und diese Supercredits, die können die Hersteller schon vor 2035 sammeln. Ich sag mal, das ist so eine Art Motivationskick, dass sie in die Gänge kommen und möglichst schnell günstigere E-Autos auf den Markt bringen. Die gibt's ja jetzt noch nicht so viele. Wirklich günstig sind gerade oft nur die Modelle von chinesischen Herstellern. Also kleine E-Flitzer, made in Europe, die bringen super Bonuspunkte. Ganz genau geht's da um Autos, die nicht länger sind als 4,20 Meter, so ungefähr eine Opel Corsa-Größe oder der ID Polo von VW, der 2026 auf den Markt kommen soll, der fällt dann auch in diese Kategorie. Also, dann haben wir also diese Bonuspunkte und diese Superbonuspunkte auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Autos, die weiterhin CO2 ausstoßen. Und dafür gibt's dann sozusagen Minuspunkte. Und die Bonuspunkte und die Minuspunkte, die sollen dann miteinander verrechnet werden. Also stell dir vor, du produzierst eben ein kleines E-Auto mit grünem Stahl aus der EU. Das ist auf der einen Seite so ein Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Punkt. Und diesen Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Punkt kannst du dann verrechnen mit einem Verbrenner, den du als Hersteller eben auch noch verkaufst. Und unterm Strich, alles zusammengerechnet, musst du als Autobauer für deine komplette Flotte dann eben auf 100% Reduktion kommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du Strafe bezahlen.
Heißt, die Hersteller können in der EU weiter Verbrenner verkaufen, wenn sie auf der anderen Seite CO2 kompensieren. Kann das klappen?
Also ich würde sagen, da muss man jetzt mal ein dickes, fettes Fragezeichen dran machen. Grüner Stahl made in Europe, das liegt jetzt nicht gerade auf der Straße rum. Also ist schon in Europa noch ein absolutes Nischenprodukt, auch weil es sehr teuer ist, solchen grünen Stahl herzustellen. Und man braucht dafür auch sogenannten grünen Wasserstoff und den gibt es halt auch noch nicht in ausreichenden Mengen. Und bei den E-Fuels, da ist es ganz ähnlich. Auch die sind sehr teuer und auch sehr aufwendig herzustellen. Und was man auch wissen muss, die sind nicht besonders effizient. Also wenn du Strom direkt fürs E-Auto nutzt, fürs Laden, anstatt diesen Strom eben für die Produktion von E-Fuels zu verwenden, dann ist es sehr, sehr viel effektiver. Und E-Fuels brauchst du auch dringend für Fahrzeuge, die eben nicht oder nicht so leicht batterieelektrisch unterwegs sein können. Flugzeuge zum Beispiel oder auch große Lkw. Also insgesamt kann man sagen, einen Teil des CO2-Ausstoßes können diese E-Fuels schon ausgleichen, aber die Rettung für den Verbrenner sind sie nicht. Manche sagen so ein bisschen böse, das ist halt so eine Regelung für Verbrennerfans, die sich dann leisten können, ihre Karren auch weiterhin mit ganz teurem Sprit zu betanken. Und bei den Biokraftstoffen, da gilt Ähnliches. Die kann man schon dem normalen Benzin beimischen und damit auch CO2 sparen. Aber auch da ist halt die Frage, wie viel ist da drin? Also wenn man nicht großflächig überall jetzt Mais oder Raps anbauen will, um daraus Biokraftstoffe zu machen. Also grüner Stahl, alternative Kraftstoffe, Mini-E-Autos, alles zusammen kann schon ein paar Verbrenner oder auch Hybridautos kompensieren, aber die große Masse wird es nicht sein. Die meisten neuen Fahrzeuge, die nach 2035 verkauft werden dürften, die werden deshalb voraussichtlich batterieelektrisch unterwegs sein.
Alles, was wir bis hierher besprochen haben, soll für private Pkw gelten. Mhm. Für Dienstwagen hat die EU-Kommission noch einen anderen Vorschlag präsentiert. Wie sieht der aus?
Ja, auch ziemlich kompliziert. Es soll Quoten geben, wie hoch der Anteil von klimafreundlichen Fahrzeugen in solchen Dienst- und Firmenwagenflotten sein soll. Und damit es nicht zu einfach wird, sollen diese Quoten von Land zu Land unterschiedlich sein, je nach Wirtschaftsleistung. Also für Deutschland heißt es, 2035 müssen 95% E-Autos in diesen Flotten sein. In Griechenland müssen es nur in Anführungszeichen 56% sein. Und gelten sollen diese Quoten nicht für alle Unternehmen, sondern nur für besonders große, also Firmen mit mindestens 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 250 Millionen Euro. Die Idee dahinter ist, solche Dienstwagen, die kommen in der Regel ganz schnell auf den Gebrauchtwagenmarkt und davon profitieren dann wir Privatkunden, wenn wir vielleicht doch überlegen, auf ein E-Auto umzusteigen.
Okay, also soweit mal der Vorschlag der EU-Kommission. E-Autos sollen demnach ab 2035 die Mehrheit unter den Neuwagen sein, aber auch Verbrennermodelle sind noch erlaubt. Machen wir an dieser Stelle nochmal einen Schritt zurück. Warum ist denn aus Sicht vieler Hersteller überhaupt so wichtig, dass sie weiterhin Verbrenner und Hybride verkaufen?
Also die Hersteller argumentieren damit, dass die Nachfrage nach E-Autos eben nicht so groß ist, wie sie groß sein sollte oder sein müsste eigentlich. Und sie sagen deshalb, bis 2035 quasi 100% E-Autos verkaufen in Europa, so wie es die EU eigentlich geplant hätte, das hätten wir Hersteller einfach nicht geschafft. Und Fakt ist auch, dass die Unternehmen mit den Verbrennern und auch mit den Plug-in-Hybriden momentan noch mehr Geld verdienen als mit dem E-Auto. Und in anderen Regionen der Welt spielen diese Technologien noch weiter eine wichtige Rolle. Also vor allem in den USA, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. Heißt für Mercedes, für VW oder für Renault, dass sie diese anderen Technologien, Verbrenner, Plug-ins, eben weiterhin anbieten müssen. Und wenn sie das eh machen müssen, könnte man sagen, dann wollen sie die halt auch in Europa verkaufen. Und mit dieser Argumentation hat die Autoindustrie auch die Politik zumindest teilweise auf ihre Seite gezogen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat ja auch massiv für ein Aus vom Verbrenner ausgeworben. Und er hat gesagt:
Wir brauchen hier eine Öffnung, wir brauchen hier eine entsprechende Flexibilität. Und das bedeutet im Klartext, dass ich die Automobilindustrie und die Zulieferer in Deutschland ermutigen möchte, in allen denkbaren Antriebstechnologien weiter zu forschen und zu entwickeln.
Also Deutschland wollte unbedingt, dass dieses Verbrenneraus verändert wird, aber auch Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Polen, Italien und die Slowakei haben von der EU-Kommission gefordert, die Regeln, die eigentlich für 2035 beim CO2-Ausstoß geplant waren, eben nochmal aufzuweichen.
Eine Hoffnung, vor allem auch in Deutschland, war ja, dass Arbeitsplätze gerettet werden, wenn die Hersteller länger Verbrenner produzieren dürfen. Ist denn da was dran?
Kommt drauf an, wen du fragst. Also es gibt Firmen, kleine Zuliefererfirmen zum Beispiel, da hängen schon noch viele Arbeitsplätze am Verbrenner. Die Firma Brehm in Ulm zum Beispiel, die produzieren Metallteile für Getriebe, eben vor allem für Verbrenner. Sie haben 80 Maschinen und von diesen 80 stellen nur 2 momentan Teile für die Elektromobilität her. Und ich habe Anja Kauper von der Geschäftsleitung von dieser Firma Brehm gefragt, was würde es für ihr Unternehmen bedeuten, wenn die EU eben am Verbrenner aus 2035 festgehalten hätte? Und auf diese Frage, da hat sie eigentlich ziemlich schnell geantwortet. Sie hat kurz überlegt und dann gesagt,
dass ein Großteil unserer Aufträge wegbrechen würde und damit vermutlich auch nicht mehr alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten können.
Also Anja Kauper und auch andere in der Autoindustrie hoffen, dass sie jetzt einfach mehr Zeit bekommen, sich neue Geschäftsfelder zu suchen. Und auch die Gewerkschaften, die IG Metall, die hat sich zuletzt ja sehr dafür eingesetzt, dieses Verbrenner aus ab 2035 zu stoppen, eben auch mit dem Argument, so Arbeitsplätze in der Autoindustrie zu sichern. Die Hoffnung ist einfach, dass diese Transformation hin zur emissionsfreien Mobilität jetzt einfach über einen längeren Zeitraum passieren kann und mögliche Folgen dann nicht ganz so krass ausfallen. Und der demografische Wandel, der könnte die Lage auch nochmal entspannen, weil die Leute ja eh in Ruhestand gehen. Und es bleibt auch mehr Zeit, die Leute, die noch länger arbeiten werden, umzuschulen oder auch neu zu qualifizieren.
Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, dass der Verbrenner noch länger verkauft werden darf. Das sichert ganz und gar keine Arbeitsplätze.
Ja, einer, der das sagt, ist zum Beispiel Autoexperte Stefan Pratzel. Mit dem habe ich gesprochen und er hat mir gesagt,
ja, ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob tatsächlich durch diese Entscheidung jetzt irgendwelche Arbeitsplätze kurz- oder langfristig gesichert werden.
Er meint nämlich, dass in Deutschland momentan so viele Jobs abgebaut werden, bei Herstellern und auch bei Zulieferern. Das liegt eben nicht nur am E-Auto, beziehungsweise daran, dass der Verbrenner in der EU auslaufen soll.
Sondern?
Für die deutschen Hersteller kommt da einfach gerade einiges zusammen. Also die Chinesen, die haben ja früher gerne deutsche Autos gekauft. Mittlerweile greifen die aber auch lieber zu heimischen Marken, vor allem bei den E-Autos. Dazu kommen auch noch die US-Zölle. Darüber sprechen wir ja auch immer wieder. Die sind auch ein Mega-Problem für die ganze Branche. Und was die Unternehmen auch belastet, sind die hohen Kosten des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Bürokratie, Energiekosten und auch, dass Arbeitskräfte in Deutschland eben sehr teuer sind. Deshalb verlagern schon jetzt viele Hersteller und Zulieferer Produktion ins Ausland. Also das heißt, allein am Verbrenner aus rumschrauben wird die deutsche Autoindustrie und auch die Jobs dort nicht retten. Sondern gesichert werden Jobs bei uns nur, wenn die deutschen Hersteller und die Zulieferer auch weiter vorne mitspielen. Und nur dann werden halt unsere Produkte auch gekauft. Und nur dann können die Firmen die vergleichsweise teuren Arbeitsplätze in Deutschland auch weiter finanzieren. Autoexperte Stefan Pratzel sagt,
die deutsche Autoindustrie muss so viel besser, so viel innovativer sein, wie sie teurer ist.
Und damit kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Aus Sicht vieler muss die Autoindustrie bei der E-Mobilität vorne mitspielen. Denn bei den Autos wird der Markt eben, haben wir schon jetzt ein paar Mal gesagt, in Zukunft eben größtenteils elektrisch sein.
Aus meiner Sicht wird die Elektromobilität weiter massiv global an Bedeutung gewinnen. In China ist die Messe längst gelesen. Hier in Europa haben wir auch in verschiedenen Regionen einen starken Markthochlauf.
Und das ist ja spannend, weil viele ja denken, E-Autos sind doch voll die Ladenhüter, also in Europa zumindest und auch in den USA.
Ja, den Eindruck, den kann man manchmal in dieser ganzen Diskussion tatsächlich bekommen, aber das stimmt eben nicht so ganz. Global gesehen sinkt der Anteil an Verbrennern unter den Neuzulassungen schon seit vielen Jahren kontinuierlich und ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Weltweit fährt jeder 4. Neuwagen elektrisch, sagt die Internationale Energieagentur. Und in China, da wird 2025 wohl das Jahr werden, in dem mehr als die Hälfte aller Neuwagen E-Autos oder Plug-in-Hybride sind. Und auch in Ländern, in denen die Leute weniger Geld verdienen, werden E-Autos immer beliebter. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel importieren Länder wie Sri Lanka, Nepal, Tadschikistan gerade mehrheitlich E-Autos. Und die äthiopische Regierung, die lässt überhaupt gar keine Verbrenner mehr ins Land. Also auch sowas gibt's und es findet man in dieser aktuellen Diskussion gar nicht so oft. Also darüber spricht man auch einfach nicht so oft. Worüber man spricht, das sind die USA. Und klar, da ist die E-Mobilität gerade ein bisschen ausgebremst, eben weil der US-Präsident dort die Förderung zusammengestrichen hat. Aber weltweit gesehen, das muss man einfach nochmal sagen, legen die E-Autos massiv zu. Und die allermeisten Experten sagen deshalb auch, das E-Auto, das setzt sich durch, einfach weil es die beste Lösung ist. Technisch, wirtschaftlich, ökologisch, da ist der Verbrenner dem E-Auto einfach unterlegen, sagt zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Und die Unternehmen, die trotzdem weiterhin in verschiedene Antriebsstränge investieren, also in Batterie, in Verbrenner, in Hybride und was weiß ich noch alles, die müssen das ja auch finanzieren. Und wenn jedes dieser Segmente technologisch immer weiterentwickelt wird, dann kostet das natürlich zusätzlich Milliarden.
Also, wir haben die einen, die sagen, wir brauchen die Verbrenner und auch andere Alternativen zur E-Mobilität. Und wir haben die anderen, die sagen, stimmt nicht, volle Kraft voraus in die E-Mobilität. Und wem ist die EU-Kommission jetzt gefolgt? Hat sie da so eine eindeutige Position bezogen?
Ja, da muss ich leider wieder sagen, kommt drauf an, wen du fragst. Ja, und vieles ist auch noch gar nicht klar. Also, was wird mit wem, wann, wie, wo verrechnet? Und was kommt dann da unterm Strich raus? Also zum Beispiel weiß man noch nicht so ganz genau, wie künftig der CO2-Ausstoß von Hybriden berechnet wird. Die können ja mit Strom oder mit Diesel oder Benzin fahren. Aber was die einzelnen Fahrer tatsächlich machen, das lässt sich ja auch nicht nachprüfen. Also wie verrechne ich sowas dann? Das ist im Moment noch unklar. Also die Frage, wenn man es mal so ganz platt sagt, die ist im Moment, die so ein bisschen im Raum steht und die noch keiner so genau beantworten kann: Wie viele Mini-E-Flitzer made in Europe kompensieren in Zukunft einen Porsche 911 Turbo? Und das auszurechnen, das wird ziemlich kompliziert. Die Reaktionen aus der Autoindustrie auf die Pläne, die die EU-Kommission vorgestellt hat, die fallen deshalb auch ganz unterschiedlich aus. Also manche sagen, Mercedes zum Beispiel und auch VW, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. VW findet vor allem die Idee, kleine E-Autos zu fördern, gut. Klar, leuchtet ein, ist ja auch ein Segment, wo die Wolfsburger aktiv sind und wo sie tatsächlich auch in Europa produzieren. Aber nicht in Deutschland, kleiner Einwurf, sondern in Südeuropa. Und Mercedes, die verdienen mit Plug-in-Hybriden gutes Geld und die dürften schon erleichtert sein, dass sie die jetzt auch weiterhin noch verkaufen dürfen. Aber es gibt auch Kritik. Der Branchenverband VDA, der sagt, das, was jetzt so auf den ersten Blick nach mehr Offenheit für Technologien neben dem E-Auto aussieht, das ist einfach mit so vielen Hürden versehen, dass es in der Praxis nichts bringt. Und außerdem, und da ist schon was dran, ist die Autoindustrie auf Entwicklungen angewiesen, die sie selber gar nicht beeinflussen kann. Also zum Beispiel darauf, dass es eben grünen Stahl gibt, den sie dann irgendwie verrechnen kann.
Ein Detail, das jetzt in Brüssel beschlossen worden ist und über das wir noch gar nicht geredet haben, kommt bei vielen aus der Wirtschaft aber richtig gut an.
Ja, da geht es um die Abgaswerte für 2030. Also 2030 hätte eigentlich die nächste Stufe bei den Abgaswerten greifen sollen. Das heißt, da hätten die Hersteller ihre CO2-Grenzwerte für die gesamte Flotte nochmal deutlich senken müssen. Und da gibt es jetzt eine, ich sag mal, Abschwächung. Also wenn ein Autobauer diesen Grenzwert nicht schafft, dann soll er das in den folgenden 2 Jahren noch ausgleichen können. Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, davon profitieren die Hersteller wirklich sehr, denn die Grenzwerte von 2030 zu erreichen, das wäre mega schwer gewesen für die allermeisten. Es hätte nämlich in der Praxis bedeutet, dass 2030 schon die Hälfte aller verkauften Autos E-Autos sein müssen. Und Unternehmen, die das nicht geschafft hätten, die hätten da eine sehr, sehr hohe Strafe bezahlen müssen. Also unterm Strich muss man jetzt mal sagen, die EU-Kommission hat es versucht, allen irgendwie recht zu machen. Und im Ergebnis ist es ziemlich kompliziert. Und so wirklich 1000% happy ist, glaube ich, im Moment auch mit dieser Vorlage jetzt von der EU-Kommission niemand.
Und mit Blick aufs Klima, was bedeutet die Entscheidung da?
Also klar, die Klimaziele, die hat die EU abgeschwächt. Die Deutsche Umwelthilfe sagt deshalb, dieser Vorschlag der EU-Kommission, der ist ein Rückschritt für die europäische Klima- und Industriepolitik, einfach weil auch nach 2035 noch Neuwagen verkauft werden, die CO2 ausstoßen.
Jetzt würde mich aber schon auch die Kundenseite interessieren. Was heißt das aus vom Verbrenner aus für uns alle, also für Leute, die sich vielleicht bald ein neues Auto kaufen möchten?
Ja, so ein Auto kaufen, das ist ja nicht immer so eine ganz rationale Entscheidung. Weißt du vielleicht auch, David, oder? Also ja. da geht's ja manchmal auch um ganz große Gefühle. Wenn wir die mal weglassen, diese Gefühle, und einfach nur wirtschaftlich auf das Thema schauen, dann muss man einfach wissen, vielleicht lohnt sich's bald gar nicht mehr, einen Verbrenner zu kaufen und auch zu fahren. Die Nachfrage nach E-Autos, die nimmt weltweit zu und das führt dazu, dass diese E-Autos dann günstiger produziert werden können. Und letztendlich werden die E-Autos eben dann in der Herstellung günstiger als Verbrenner, auch weil noch dazu kommt, dass sie auch weniger Teile haben und in der Produktion deshalb auch weniger aufwendig sind. Und das bekommen dann auch wir, die wir ein neues Auto kaufen möchten, zu spüren. Also schon jetzt sinken die Preise für E-Autos. Gibt eine Studie von Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, die zeigt, dass der Unterschied zwischen dem, was ein E-Auto kostet und dem, was du für einen Verbrenner bezahlst, eben stark geschrumpft ist. Datenjournalisten vom SWR haben ausgerechnet, dass sich ein E-Auto in den meisten Fällen langfristig lohnt. Bei kleineren E-Autos, so bis zur Golfklasse, da profitieren Fahrerinnen und Fahrer so ungefähr noch ein bisschen mehr als 6 Jahren. Und ein größeres E-Auto, das kann schon beim Kauf die günstigere Option sein als ein vergleichbarer Verbrenner. Die Kollegen haben da so einen interaktiven Rechner gemacht, den verlinken wir euch in den Shownotes. Könnt ihr es einfach auch mal selber ausprobieren. Und viele setzen auch drauf, dass Laden in der Zukunft günstiger wird, weil der Strompreis sinkt, eben wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien weitergeht, und weil ziemlich sicher Diesel und Benzin teurer werden, weil eben der CO2-Preis auch steigt. Der ADAC hat schon davor gewarnt, Autofahrer müssen sich in den nächsten Jahren auf stark steigende Spritpreise einstellen.
Der Plan, den die EU-Kommission vorgestellt hat, soll den Unternehmen, aber auch uns Kunden mehr Zeit verschaffen, den Wandel in der Mobilität ein Stück weit verlangsamen. Wie sollten Politik und Wirtschaft in Europa diesen Aufschub nutzen?
Also ganz klar Infrastruktur aufbauen, Ladesäulen also. In Deutschland sind wir da schon ganz gut, sagt der ADAC, aber nicht überall. Also in Ballungszentren oder auch direkt an der Autobahn, da gibt es schon noch Lücken. Das wissen alle die, die oft mit dem E-Auto unterwegs sind. Und diese Lücken, die müssen dringend geschlossen werden. Und europaweit gibt es einfach ganz große Unterschiede, wie die Ladeinfrastruktur jeweils ausgebaut ist. Also wissen wir eigentlich auch alle, die skandinavischen Länder, die sind vorne dran und am wenigsten ausgebaut ist die Infrastruktur momentan vor allem in Osteuropa, also in Ländern, die eben nicht so viel Geld haben. Und die Frage ist, ob die vielleicht auch finanzielle Unterstützung bekommen sollten, dass sie da halt noch ein Stück weit nachziehen können. Was wir auch tun sollten, Batterietechnologie und auch die Produktion von Batterien in Europa aufbauen. Das ist ja auch ein Argument von den Leuten, die das Verbrenner aus verschieben wollen, dass das, was wir für die E-Autos brauchen, vor allem aus China kommt im Moment. Also Batteriezellen eben und auch die Batterien. Da sind wir mega abhängig von den Chinesen. Die EU-Kommission will da jetzt nochmal ordentlich Geld reinbuttern und diesen Aufbau mit 1,8 Milliarden Euro boostern. Und wenn es darum geht, der E-Mobilität neuen Schwung zu verschaffen, dann ist es vielleicht eben doch auch eine gute Sache, E-Autos gezielt zu fördern. Was man da machen kann, das ist ja eigentlich bekannt, brauchen wir jetzt auch nicht mehr diskutieren. Also Prämien, kostenloses Parken, Social Leasing, solche Sachen. Eine gute Idee, die hatte mal der künftige neue BMW-Chef in den Raum gestellt. Der hat schon 2023 gesagt, man könnte doch einfach eine Spur auf der Autobahn zur Elektrospur machen.
Oh, klingt kreativ. Die EU-Kommission hat die neuen Pläne vorgestellt. Durch sind die Ideen aber damit noch nicht. Das EU-Parlament und die 27 EU-Staaten müssen noch zustimmen. Geli, genau. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Und vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Zuhören und Weiterempfehlen. Abonniert uns, wenn das nicht eh schon passiert ist. Und meldet euch gern, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche, Kritik habt. Unsere Mailadresse ist plus-podcast@ard.de. Bei Geli habe ich mich schon bedankt, bei Margareta Holzreiter, der zweiten Autorin. Noch nicht, das mache ich hiermit. Und auch vielen Dank an den Redakteur Christian Sachsinger. Und zum Abschluss ein kleiner Ausblick auf eine Folge, die wir im Januar für euch planen. Da wird es darum gehen, wie unser Gehirn uns manchmal, sagen wir, ein Schnippchen schlägt, wenn es ums Geld ausgeben geht. Warum sind wir da manchmal doch nicht ganz so rational, wie wir es von uns selbst erwarten oder es uns vorgenommen haben? Uns interessiert, Gibt's so Trigger, die euch immer wieder erwischen? Ob es jetzt der Black Friday ist oder eine fast ausverkaufte Limited Edition? Und habt ihr schon Strategien gefunden, um eure Schwachstellen zu umgehen? Wenn ihr mögt, dann schreibt uns das alles gerne in den Kommentaren auf Spotify oder YouTube oder sehr gerne auch per Mail an plus-podcast@ard.de. Und wer uns eine Sprachnachricht schicken möchte, auch das geht, und zwar über WhatsApp. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das würde uns sehr freuen, dann könnten eure Beispiele nämlich Teil der Folge werden und wir alle könnten von euren Tipps profitieren. Aber natürlich habe ich wie immer noch einen Tipp für euch. In unserer Folge haben wir jetzt sehr viel über Autos und Verbrennermotoren gesprochen. Es gibt da draußen aber auch andere Branchen, die klimaneutral werden sollen. Die Schifffahrt zum Beispiel. Der globale Schiffsverkehr stößt so viel Treibhausgas aus wie der Flugverkehr. Der Plan, die Schifffahrt soll klimaneutral sein. Dabei helfen sollen grünes Methanol und Ammoniak. Sie gelten als geeignete Treibstoffe, auch Elektrifizierung und Segel können helfen. Wenn ihr euch mal auf hohe See begeben wollt, empfehlen wir euch den Podcast Das Wissen vom SWR. Ihr findet ihn, wie uns auch, in der ARD Audiothek. Nun aber, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.